Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Der Regisseur Panos Cosmatos liefert mit Mandy erst seinen zweiten Spielfilm ab, doch dieser hat es in sich. Solange wie dieser die 100% Fresh-Bewertung auf Rotten Tomatoes hielt, versprach er Fans in aller Welt, das ultimative neue Horrormeisterwerk zu sein. Ich für mich kann und muss sagen, das passt schon alles. Mandy ist ein stark einnehmender, hypnotischer, toller Film. Wer Staccato-Splatter und Spaß erwartet, der wird enttäuscht. Wer sich jedoch für ruhige, halluzinatorische Bilder à la David Lynch begeistern kann, der findet in Mandy seinen neuen Gral. Den mutigen und offenen Zuschauer erwartet eine zweistündige Tour de force an Dramatik, betörenden Bildern und tiefrotem Gore, der zuletzt durchaus seinesgleichen sucht. Einer der wahnwitzigsten Rachefeldzüge der Filmgeschichte bricht hier vom Zaun. Dabei wirkt der Film, genau wie Millers eigens geschmiedete Axt, wie aus einem Guss. Die oft unwirschen, fahrigen Versatzstücke zahlreicher Genrefilme suchen wir in Mandy vergebens. Cosmatos realisierte hier eine absolut originelle Vision von wahrhaftiger, geradezu magischer Liebe und psychotisch aufgeladenem Action-Horror. Es gibt einen Moment, ziemlich genau nach der Hälfte von Mandy, da werden wir Zuschauer so tief wie nur möglich in die gegeißelte Seele der Hauptfigur hineingezogen. Durch einnehmende hypnotische Bilder werden wir Zeuge, wie buchstäblich das letzte Licht, der letzte Funken Hoffnung aus dem Blick von Red Miller, gespielt von Nicolas Cage, schwindet. Eine wiederholte, lange Nahaufnahme zeigt uns das Antlitz des Mannes, des baldigen Ultrarächers, dessen Freundin namens Mandy direkt vor seinen Augen in einem aufgehängten Leinensack angezündet wird und unter strampelnden Bewegungen elendig zu Tode verbrennt. Auf Schreie und Geräusche auf der Tonspur wird bewusst verzichtet. Die Bilder sprechen für sich. Zuletzt sehen wir in extremer Großaufnahme, wie Cages Augen dunkel und glasig werden, bar jeglicher Kraft. Ganz lang wird das gezeigt. Das durch Blut und Feuer gebrachte Leid schlägt in wütenden Flammen direkt auf uns Zuschauer über. Die Parallelen zum Terrorfilm sind unübersehbar. Der zweite Akt von Mandy endet mit extremem Schmerz. Andrea Riseborough als Mandy verlässt den Film auf höchst denkwürdige Weise. Und es ist ohne Zweifel, dass der soeben bezeugten Grausamkeit genau eben solche in feurig-blutigen Ausmaßen entgegengesetzt werden wird. Dafür passt Nicolas Cage dann auch wieder sehr gut. Das Handlungsjahr 1983 ist die wohl eindeutigste Parallele zwischen Cosmatos bisherigen zwei Langspielfilmen. War Beyond the Black Rainbow aus 2010 in seiner experimentellen Art eher eine zeitgemäße Anknüpfung an kühle Werke der 70er à la THX 1138, Assault und Alien, so schöpft sich Mandy ganz aus dem Fundus von Guignolschem 80er-Jahre-Kino. Neben diversen Verweisen, zum Beispiel auf Texas Chainsaw Massacre 2, Hellraiser und vielem mehr, werden vor allem christliche Symbolik und der Einfluss der Manson Family in Mandy überdeutlich. Auch könnte man das Werk als filmische Adaption einiger der eindrucksvollsten Plattencover der Rockmusik dieser Phase betrachten. Panos Cosmatos ist ein Kind der 80er Jahre. Geboren 1974, durchlebte er im folgenden Jahrzehnt seine Kindheits- und Jugendtage und sog das Kino dieser Phase, egal ob auf großer Leinwand oder VHS, wie ein Schwamm in sich auf. Sein Vater, der 2005 verstorbene George Pan Cosmatos, lieferte selbst einschlägige Werke dieser Ära, so etwa Rambo 2, der Auftrag von 85, die City Cobra ebenfalls mit Stallone von 1986 oder Leviathan von 89. Aus Erlösen des 1993 von seinem Vater veröffentlichten Tombstone finanzierte Panos später sein Spielfilmdebüt Beyond the Black Rainbow. Noch auffällig experimentell in seinem erzählerischen Konzept, punkte dieser Film durch sein durchdachtes Setdesign und die geradezu halluzinatorische Bildsprache mit markanten, bisweilen verstörenden Übergängen auf Formebene, wie häufige Unschärfe, extreme Perspektiven und Stroboskopmontage. Noch bevor Mandy in konkreter Planung war, gab Cosmatos einen Hinweis, wohin ihn sein zukünftiger Weg als Filmemacher führen könnte und bezog sich bereits auf die Gesamtwirkung beider Spielfilme. If this movie, Beyond the Black Rainbow, is a Pink Floyd album, the next one will probably be a Slayer record. Mit seiner Hommage an das Kino der 80er Jahre liegt Cosmatos zweifellos voll im Trend, was die bereits erhebliche Anhängerschaft von Mandy noch vermehren dürfte. Ob die überaus erfolgreiche Netflix-Serienproduktion Stranger Things oder Kinofilme wie Summer of 84, The Void oder die Neuverfilmung von S. Sie alle entstanden von Kindern jener Dekade, die selbst mehrfach im Genrefieber waren bzw. es noch heute sind. Dass der Zuschauer die zahlreichen Referenzen an das Kino der 80er in Mandy wiedererkennt, zählt auf nicht allzu subtiler Metaebene zum Goal des Films. In manchen späteren Einstellungen von Mandy fühlt man sich an die Werke von David Lynch erinnert. So selbstbewusst spielt Cosmatos mit filmischen Identitätsbildern. Wenn Mandy Bloom beispielsweise den Children of the New Dawn erstmals auf einer verlassenen Waldstraße begegnet, wird zugleich die wahnhafte Sehnsucht deren Anführers nach Mandy in Bilder getaucht. Der unter scheinbar dauerhaftem Drogeneinfluss stehende Jeremiah Sand, gespielt von Linus Roach, erblickt Mandy von der Beifahrerseite des Wagens im Vorbeifahren. Dabei schaltet der Bildmodus auf starke Zeitlupe, wodurch die Protagonistin innerhalb des Blickfelds des Antagonisten vorbeifließt, könnte man sagen. Um den Effekt noch zu verstärken, wendet Cosmatos eine zweimalige Wiederholung von Mandys Bewegungsrichtung an und überschneidet alles leicht versetzt. Zuletzt kommt ihr Antlitz im rechten Bildrand vollständig zum Stehen. In seiner Fixierung stellt dieses Porträt von Mandy Bloom einen wissentlichen Vorgriff auf noch zu erwartende Geschehnisse dar. Fixierte Einstellungen, Abbildungen und Fotografien charakterisieren im Film häufig Erinnerungsbilder an bereits in Jenseits verschiedene Personen. Wenn Film selbst von Bewegung und Dynamik lebt, signalisieren Freeze-Frames den Stillstand von Bewegung bzw. den Tod selbst. Untermauert wird Mandys bevorstehendes Schicksal zuletzt durch eine langsame Abblende des ohnehin bereits fixierten Bilds. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie die Handlung genau verlaufen wird, doch anhand dieser spezifischen Bilder kündigt sich eine äußerst unheilvolle Vorahnung an. Über zahlreiche Einstellungen in Mandy scheint ein rötlicher Filter gelegt. Lichter, Flammen und zuletzt die immens blutigen Ergüsse verleihen dem Film eine geradezu surrealistische Qualität. Cosmatos spielt mit der Kraft des künstlich verstärkten Lichts, das sich in die durchweg finstere Erscheinung seines Films hineinfrisst. Doch bleibt dies nicht lediglich optische Extravaganz, wie es in seinem Debütfilm noch an einigen Stellen zutage trat und diesen des Öfteren zerfasert und episodenhaft wirken ließ? In Mandy führen alle Einstellungen kontinuierlich zu einem gewaltigen Ganzen hin. Red erscheint am Schluss als der Ultrarächer, der sich den Mächten der Finsternis entgegenstellt. Doch zuvor müssen diese finsteren Kräfte stimmungsvoll in den Film eingeführt und der anfangs noch friedlichen Idylle von Reds und Mandys Backwood-Romanze entgegengesetzt werden. Cosmatos entscheidet sich für Anlehnungen an Motive des Märchenfilms und variiert diese merklich, wenn sich etwa das noch unbekannte Böse aus dem Dunkel des Waldes herausschält. Das Gefährt der Fremden, der Psychobande um Jeremiah Sands, ist zunächst nicht klar auszumachen. Es sind scheinbar zwei glühende Teufelsaugen eines Untiers, das unheilvoll aus dem Walddickicht hervorblickt, bevor klar wird, dass es sich tatsächlich um die Frontlichter eines Wagens handelt. Nicolas Cage is losing his shit again. Das regelmäßige Ausflippen ist ein Markenzeichen im Spiel von Nicolas Cage. Doch in Mandy wirken diese emotionalen Eruptionen an keiner Stelle unpassend oder verloren, sondern sind stets fest in der Handlungsmotivation verankert. In der ersten Hälfte, auffällig ruhig, voll einfühlsamer, glaubwürdiger Mimik und Gestik, wandelt sich das Spiel des Oscar-Preisträgers mit der Ermordung seiner Geliebten im Film. Jedoch schlägt es nicht in völlige Absurdität um, vergleiche sein Spiel in The Wicker Man. Vielmehr kehrt es nachdrücklich extreme Trauer als körperlich erfahrbaren Zorn nach außen. Dass er fortan gegen etwas Unerklärliches, Beängstigendes und völlig Schräges in den Krieg ziehen wird, vermittelt ihm die von Bill Duke gespielte Figur Caruthers. Der Darsteller tritt nur kurz in Erscheinung, doch erinnert sein Auftritt maßgeblich an seine Rolle in John McTiernans Predator von 1987. Als er dort zusammen mit seinen Kameraden im Dschungeldickicht feststellt, dass sie es hier mit keinem Menschen als Gegner zu tun haben. Duke übernimmt in Mandy deutlich die Rolle des Erzählers, der dem baldigen Antihelden selbst vom bösen märchenhaften Zauber berichtet. Red ergreift daraufhin die Initiative und ergänzt sein gewollt analoges Waffenarsenal noch spektakulär um eine selbstgeschmiedete Axt, dessen zuvor in Form gegossenes flüssiges Metall Erinnerungen an die Vorspanntitel zu Conan der Barbar wachruft. Millers clownartige Axt ist das Schwert des neuzeitlichen Ritters. Die Gliedmaßen und Köpfe der Mörderbande, die er damit zerteilen wird, das sind die vielen Auswüchse des todbringenden Drachenungetüms. Sein schwarzes Auto am Ende ist sein edler Rappe. Cages sich fortan steigerndes psychotisch gewalttätiges Spiel wirkt wie eine einzige brutale Kampfchoreografie, bei der tatsächlich 45 Minuten Film ein rachsüchtiges Finale bilden. Besondere übermenschliche Stärke erlangt auch unser Ritter Red. Ein großer Haufen weißes Pulver tut das seine. Und nun noch ein paar Worte zum bereits verstorbenen Komponisten, den von uns sehr geschätzten Jóhann Jóhannsson. Der isländische Komponist Jóhann Jóhannsson komponierte für Mandy leider einen seiner letzten Filmscores. Als Kind lernte Jóhannsson das Spielen von Posaune und Klavier und spielte im Jugendalter in mehreren Bands. Von der Popmusik her kommend, begeisterten ihn stets improvisierte Klänge und Rhythmen. Sein musikalisches Talent, seine originellen Kompositionen realisierte er zunächst fürs Theater und schließlich für international bekannte Spielfilme. Zuletzt sehr erfolgreich für Denis Villeneuve. Jóhannssons Kompositionen speisen sich aus diversen musikalischen Strömungen und Stimmungen. Seit seiner Mitgründung des Labels Kitchen Motors im Jahr 1999 arbeitete er wiederholt mit Instrumentalisten aus den Bereichen Jazz, Klassik, Metal, Punk und elektronischer Musik zusammen. Sein eigener, dabei stetig weiterentwickelter Sound ist von allen Ecken dieses musikalischen Universums beeinflusst. Mit dem Score zu Sicario kehrte der damals 45-jährige Jóhannsson wieder verstärkt zu seinen experimentellen Anfängen zurück und lieferte einen bedrohlich faszinierenden Klangteppich aus pumpenden Rhythmusflächen, unheilverkündenden Harmonien und fundiert eingesetzten Crescendi. Im Februar 2018 wurde Jóhannsson tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Eine Überdosis Kokain gepaart mit Medikamenten waren zu viel für den Körper des erst 48-Jährigen. Der Künstler hätte zweifellos noch viel Großartiges auf Erden vollbracht, stattdessen kommen nun bereits die Engel in den Genuss seiner göttlichen Klänge. Mit Beginn des Abspanns von Mandy wird Jóhannsson liebevoll als Freund gedacht.